Es geht darum, den Moment festzuhalten, in dem wir uns befinden.
Ich gehe also durch die Höfe und sehe zum ersten Mal ukrainische Soldaten, die am Leben sind.
Krieg ist für einen Mann wie das Gebären für eine Frau. Nur im Krieg offenbart sich sein Wesen.
Lubimowka in München. Echo Lubimowka heißt es jetzt hier, denn grundsätzlich ist das Festival für neue Dramatik fest mit Moskau verbunden. Lubimowka war Kult. Ein fester Termin, jedes Jahr im September. Publikumswirksam weit über die Theaterszene hinaus. Einmal im Jahr wurden aus etwa 700 eingesandten Stücken 2 Dutzend ausgewählt und von Schauspielern öffentlich gelesen. Danach gab es Diskussionen mit den Autorinnen und Autoren. An dieser Tradition halten auch die sogenannten Echos von Lubimowka in Baku, Barcelona, Berlin, Frankfurt oder München fest. Sonst aber hat sich inzwischen alles geändert. In Russland ist spätestens seit dem Krieg gegen die Ukraine kein Spielraum mehr für zeitkritisches Theater. Zhenia Berkowitsch und Svetlana Petritschuk sind gerade zu 6 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Ihr Vergehen, ein feministisches Theaterstück.
Einige Dramaturgen hier bei Lubimowka kommen aus Russland. Darunter auch Leute, die noch in Russland leben. Das Stück Sascha, warum, ist anonym. Der Autor lebt in Russland und muss um seine Sicherheit fürchten. In dem Stück geht es um einen Mann, der zufällig in den Krieg gerät. Der Held wollte nie kämpfen. Er hatte in der Nationalgarde gedient, um Geld zu verdienen. Von dort ist er dann in die Armee geschickt worden und weiter in den Krieg.
Es sind die Zwischentöne des Krieges, an denen Anastasia Patlai interessiert ist. Sie ist neben Aygul Dovletschina und Anton Sidney die Veranstalterin des Dramatext-Festivals in München. In Moskau hat sie als Regisseurin am renommierten Theater Doc gearbeitet. Inzwischen lebt sie seit mehr als 2 Jahren im spanischen Exil. Aygul Dovletschina indes kommt aus Kasan. Sie ist mit ihrem Mann und ihrer 2 Monate alten Tochter nach Kriegsbeginn im Februar 2022 über Kasachstan nach Deutschland geflohen.
Wir lesen hier Texte und diskutieren über sie. Dabei ist die Frage aufgetaucht, warum machen wir das jetzt? Warum Theater? Was kann uns das Theater sagen? Warum entscheiden wir uns für den Titel »Theater gegen den Krieg«? Als wir diese 11 Stücke aus mehr als 100 ausgewählt haben, wurde uns klar, wir haben sehr unterschiedliche Stimmen, aber alle handeln vom Krieg in der Ukraine. Und es ist wichtig, jetzt diese Stimmen zu fixieren. Der Krieg dauert schon länger als 2 Jahre und alle Illusionen, dass er endet, haben sich im Nichts aufgelöst.
Vielen Dank und somit eröffnen wir das Echo Lubimowka in München. Und die erste Lesung, die unser Festival eröffnet, ist eine theatrale Untersuchung eines Kriegsverbrechens von Marius Ivaškevičius aus Litauen.
Marius Ivaškevičius ist Dramaturg, Schriftsteller und Journalist aus Vilnius. Seine Stücke schreibt er nach wie vor auf Russisch, denn er war vor allem in Russland ein hochgefragter Star der Szene. In seinem Stück »Aufstieg der Götter« untersucht er Gewaltstrukturen. Den Rahmen des Stücks bilden MeToo-Erfahrungen von Schauspielerinnen. Im Zentrum steht aber die Geschichte von Hanna Bilobrova, auch sie eine Schauspielerin. Sie war die Verlobte des Anthropologen und Dokumentarfilmers Mantas Kvedaravicius, der in Mariupol von einem Soldaten aus der Donetsker Volksrepublik ermordet worden ist. Mantas Kvedaravicius war sehr mit Mariupol verbunden. Als der Krieg 2014 von russischen Geheimdienstkräften in der Ostukraine entfesselt wurde, hatte er den Dokumentarfilm Mariupolis gedreht. Die Würdigung einer in sich zerrissenen Stadt, die um ihr Überleben kämpft. Als der Krieg im Februar 2022 nach Mariupol zurückkehrte, machte er sich mit Hanna Bilobrova unerschrocken wieder auf den Weg in die schwer umkämpfte Stadt.
Der andere Fahrer hat einen Einheimischen nach dem Weg gefragt.
Aber der hat gesagt, wir fahren nicht zum Theater. Da kommen wir nicht durch.
Sein zweites Ziel war die Kirche.
Mantas hat am nächsten Tag den Pastor gefragt, ob er filmen darf, und der hat es erlaubt.
Er ist für 5 Minuten nach oben, hat etwas aufgenommen, von Fenster aus oder so.
Da ist zum Beispiel einer auf dem Dach gelegen, war angeklemmt.
Der ist da stecken geblieben und seitdem da oben gelegen.
Geradezu beiläufig zoomen die Erinnerungen Hanna Bilobrowas den Alltag im Bombenhagel von Mariupol heran. Der zunehmende Druck authentischer Erfahrung übernimmt die Kommandohöhe im Stück.
So etwas darf man sich im Krieg nicht erlauben. Kaum entspannst du dich ein bisschen, ist das schon zu viel. Und es passiert was.
Als wir zu der Mutter kamen von dem Fahrer.
Das war dann also schon am 26.
Dort war es deutlich ruhiger.
Wir konnten sogar zum Rauchen nach draußen gehen.
Es fühlte sich an, als wären wir schon ganz woanders.
Dabei mussten wir erst noch warten, bis wir losfahren konnten.
Sie hörten nicht auf, Bomben zu werfen. Und dann, ich glaube, es war der 25. März, schlug ein Geschoss ein. Direkt in das Haus, in den Hauseingang. Die Tür hat es komplett, also als ob da nie was gewesen wäre.
Und am nächsten Morgen...
Wir sind immer früh aufgewacht.
Ich bin aufgewacht. Mantas war schon auf und hat Kaffee getrunken. Ich blieb noch eine Weile im Schlafsack auf dem Boden liegen.
Und ich höre, wie der Fahrer mit Mantas spricht.
Er sagt, komm mit, ich will die Leute nicht mit dem Bus abholen. Ein Bus ist eine regelrechte Zielscheibe.
Mantas Kvedaravicius will mit Hanna die kriegsverwüstete Stadt Ende März 2022 wieder verlassen. Die beiden sollen jedoch noch weiteren Frauen und Kindern zur Flucht aus Mariupol verhelfen. Hanna wartet am Bus, während Mantas und der Fahrer alle abholen. Unmittelbar vor ihrem Ziel geraten sie in einen von Russen besetzten Hinterhof. Sie werden kontrolliert, Mantas Kvedaravicius kommt als einziger der Gruppe nie mehr zurück. 6 Tage und Nächte sucht Hanna Bilobrowa ihren Geliebten in Mariupol und gerät dabei zwischen die Fronten der Straßenkämpfe. Unweit des Kontrollpostens, an dem Mantas Kvedaravicius zum letzten Mal lebend gesehen wurde, findet Hanna Bilobrowa die Leiche ihres Geliebten auf einem Müllhaufen. Hellsichtig verbreitet sie die Version, ihr Verlobter sei im Krieg zu Tode gekommen, denn sonst hätte sie die Leiche nicht über Donetsk und Russland nach Litauen überführen können. Tatsächlich war der Filmemacher gefoltert und durch mehrere Schüsse hingerichtet worden.
Anna Bilobrowa brachte den Leichnam von Mantas Kvedaravicius außer Landes und schmuggelte dabei das ganze von ihm gedrehte Material über die Grenze, aus dem in Paris im Rekordtempo der Film Mariupolis 2 entstanden ist. Er wurde bei den Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt und am 10. Dezember in Reykjavik von der Europäischen Filmakademie zum besten europäischen Dokumentarfilm 2022 gekürt.
Theaterstoff, den der Krieg schreibt. Direkt und erschütternd. Viele im Publikum weinen. Ein Schicksal, dem man sich kaum entziehen kann. Die Grenzen zwischen Dokumentation, Kunst und Sensationalismus sind dabei mitunter fließend. Die Schriftstellerin Natalia Klutscharjowa, die seit knapp einem Jahr in Landshut im Exil lebt, erhebt Einwände.
Nach der Lesung vom Aufstieg der Götter habe ich darüber nachgedacht, wie es möglich ist, wie es ethisch vertretbar ist, künstlerisch dieses noch nicht abgekühlte menschliche Schicksal zu bearbeiten. Die Geschichte von Hanna ist in dem Stück der lebendigste Teil. Das ganze Stück ist ja eigentlich ihr gewidmet. Ich habe ein Interview mit ihr in der Novaya Gazeta gefunden, in dem sie wortwörtlich das sagt, was sie im Stück sagt. Und das war der stärkste Part des Stücks. Alles andere drumherum waren irgendwelche Girlanden, die vollkommen unnötig waren.
Auch den Autor Marius Ivaschkevicius haben Zweifel umgetrieben. Er wird aus Vilnius nach der Lesung seines Stücks zugeschaltet.
Guten Abend. Ich habe das Stück Anfang April 2022 geschrieben, 1,5 Monate nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Als der Krieg begann, schien alles, was ich bisher getan hatte, plötzlich ohne Sinn. Denn von einem Tag auf den anderen landeten wir in einer neuen Welt, in der die Kunst keinen Platz mehr zu haben schien. Ich fühlte mich wie gelähmt. Da erreichte mich die Anfrage des Theaterfestivals Avignon. Ich solle etwas über den Krieg schreiben. Doch mir fehlte die Begründung dafür. Warum sollte ich als Litauer über den Krieg schreiben? Welches Recht habe ich, über einen Krieg zu schreiben, in dem ich mich ja doch gar nicht befinde?
Was braucht es, um nicht nur das im Krieg verlorene Leben zu erkennen, sondern die Verluste vielmehr ethisch und politisch zu unterfüttern? Das sind Fragen, die viele der gelesenen Texte immer wieder aufwerfen. Viele Stücke setzen auf Fakten, die sie mit Affekt verweben, um das Gefühl der Unmittelbarkeit und der Katastrophe darzustellen und zu vermitteln.
Und dann geschah der Mord an Mantas. Wir haben davon aus der Presse erfahren. Ich traf mich mit Hanna und hatte zunächst das Gefühl, dass der Körper des Toten noch nicht erkaltet ist und ich wühle da schon in all diesem Unglück herum. Aber plötzlich war klar, dass Hanna mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit wollte. Nach allem, was passiert war, wollte sie, dass die Welt davon erfährt.
Aufstieg der Götter verheddert sich gleich in einer ganzen Reihe von politischen Fallstricken, untersucht aber dennoch die Kraft und die Grenzen von gemeinsamer Kriegsaufbereitung im Theater. Echo Lubimovka in München versteht sich dezidiert als ein Antikriegsfestival.
Wir haben uns bemüht, die Stücke auszuwählen, die vom Krieg erzählen. Von Seiten der Ukraine und von Seiten Russlands. Wir haben 3 ukrainische Stücke von Autoren, die geflohen sind und jetzt in Europa leben. Und ein Stück ist von einem Russen, der jetzt in Kiew lebt. Als Russin fühle ich mich verpflichtet, immer wieder an den Krieg zu erinnern, ihn in die Schlagzeilen zu bringen. Auch dafür eignet sich das Festival. Inzwischen gibt es viel Kriegsmüdigkeit in Europa. Deshalb ist es wichtig, immer wieder daran zu erinnern. Unser Land hat einen Krieg begonnen, den wir beenden wollen. Aber wir können uns nur in unserem Umfeld dafür einsetzen. Wir können nicht die Waffe in die Hand nehmen und den Kreml in die Luft jagen.
Immerhin, Esther Boll hat ein Drama beigesteuert mit dem Titel »Ausgeburt oder Putins Tod«, Zauberstück für alle, die Russland liebten. Ein dystopisches, düsteres Roadmovie in die Unterwelt Russlands, grundiert von russischen Märchen und Mythen.
Smert.
Der Tod Putins. Die Zeit davor, die Zeit danach, in kürzester Zeit. Irgendwo in einer einsamen Hütte sitzt eine einsame Alte und murmelt ihre Worte vor sich hin. Russland ist ein aristokratisches, alphabetisiertes Land. Wir haben alle Importe vollständig ersetzt. Die ganze Welt beneidet uns, so wie es früher war. So wird es werden. Wir werden... Plötzlich fühlt sie sich unwohl und beginnt zu husten. Die Freundschaft der... Irgendwas ist mir im Hals stecken geblieben. Sie hustet ein schwarzes Ei aus. Ich muss mal einen Termin in der Poliklinik machen, aber ach was, ich hebe mir das Ei für schlechte Tage auf. Sie legt es aufs Regal zu den alten Fleischkonserven. Das Trappeln der Mäuse. Das Trappeln der Mäuse.
Esther Boll ist ein Pseudonym. Boll heißt Schmerz. Asja Woloschina hat es seit Beginn des Krieges angenommen. Die Petersburger Dramaturgin lebt heute in Frankreich und Israel. Ihre Stücke wurzeln tief im Entsetzen und im Gefühl der unausweichlichen Schuld. Anders als Tragödien dokumentieren sie die unmittelbaren Auswirkungen des Terrors von Propaganda und Krieg und zielen auf Alarmismus und politische Wirksamkeit. Empörung und Aufgewühltheit ersetzen die Katharsis und nehmen einen ungedeckten Kredit auf die Zukunft auf. Die Frage nach politischer Handlungsoption ist vielen Stücken bei Echo Lubimovka in München eingeschrieben. Das Stück »Männer im Tageslicht« der ukrainischen Dramaturgin Irina Serebriakova beleuchtet die Veränderungen im Gesellschaftsklima, mit denen Männer konfrontiert sind. Die Stimmen sind verzerrt, anonymisiert. Diejenigen, die sprechen, haben Angst. Michail erzählt, wie er in den Bus einsteigt und aus Versehen beim Durchschlängeln an der Tasche eines Mädchens hängen bleibt. Er setzt sich und sie durchbohrt ihn mit ihren Blicken. Michail hat sich nicht bei ihr entschuldigt. Das quält ihn jetzt. Hin und her überlegt er, wie er aus der Situation wieder herauskommt. Das Mädchen starrt ihn ununterbrochen an, holt ihr Handy aus der Tasche und filmt ihn, dreist und entwaffnend. Plötzlich schreit sie ihn an.
Du, für solche wie dich sterben unsere Jungs in den Schützengräben und du sitzt hier rum.
Schicht um Schicht legen die Stücke die komplexe Gegenwart des Krieges frei. Die tausendfachen Folgen im Alltag, die Veränderungen und Verschiebungen, die Ambivalenzen und Nuancen. Das Grauen und die Verwirrungen der Gegenwart bringen den Krieg ganz anders nah als Berichte über Frontverläufe und Zahlen über 5 Tote hier, 10 Tote dort. Nuria Fatihova, eine Moskauer Aktivistin und Intellektuelle, erkennt in der Detailgenauigkeit der Stücke denn auch die Kraft des Festivals.
Es ist jetzt wichtig, die Gegenwart zu überdenken. Wir schreiben jetzt ihre Geschichte. Der Krieg ist immer eine archaische Geschichte, in der wir zu einer alten Genderordnung zurückkehren. Männer haben da kein Recht, Schwäche zu zeigen. Sie können nicht bei der Familie bleiben, müssen an die Front, sie müssen töten. Der Krieg dreht sich immer um Daten, um eine Chronik der Schlachten. Und selbst in den Nachrichten geht es nur sehr selten um Frauen und Kinder. Niemand interessiert sich dafür.
Frauen im Dunkeln ist der Konterpart zu Männern im Tageslicht. Irina Serebriakova hat es zusammen mit Mascha Denisova geschrieben. 2 Schauspielerinnen sitzen am Rand der Bühne und müssen durch permanentes Drehen an einem Generator selbst für Strom sorgen für die Lampe über ihren Texten. Der Rest ist absolute Dunkelheit.
An dem Tag gab es einen langen Blackout. Ich ging von der 8. Etage die Treppe hinunter. Der Aufzug funktionierte nämlich nicht. So hatte ich überhaupt erst gemerkt, dass es keinen Strom gab. Ungefähr ab der 6. Etage hängte sich ein älterer Mann an mich ran. Erst erzählte er mir, dass er schon sein Leben lang Gedichte schreibt. In der 4. Etage meinte er stolz, dass er gut tanzen kann. Und als wir fast auf der 3. Etage waren, nannte er mich eine wunderbare junge Frau und Fräulein. Als wir endlich unten waren, kam die Krönung. Mein Verehrer stellte sich als pensionierter Major des ukrainischen Geheimdienstes heraus, Absolvent der KGB-Schule in Moskau. Zum Abschied wollte er unbedingt, dass ich mir seine Telefonnummer aufschreibe. Angeblich steht er auf gutem Fuß mit irgendwelchen Gangstern. Und ich brauche ihn nur anzurufen, dann löst er jedes meiner Probleme gegen die Wärme meiner Hände. Ich habe mich immer lustig gemacht über den Geheimdienst. Macht das nicht, denn sonst schicken sie euch einen alten Major ins dunkle Treppenhaus. Es wird zum Fürchten.
Zum Fürchten ist die Wirklichkeit des Krieges auch in Russland, obgleich das Gros der Gesellschaft einfach so tut, als gäbe es keinen Krieg. Common Shame, allgemeine Scham, heißt denn auch eine Performance, die Jekaterina Augustinjak zum Festival beigesteuert hat. Es liegen etwa 30 Postkarten auf Deutsch und Russisch aus mit Alltagsepisoden aus Russland. Protokolle der Scham. Die Besucher sind aufgefordert, sie laut in einen Kassettenrekorder einzusprechen. Anschließend solle man die Karte an Freunde oder Bekannte verschicken. Auch in dieser Performance geht es um die Verbreitung einer komplex aufgefächerten Wirklichkeit. Fernab etwa von Umfragen.
Eine Kollegin erzählt. Sie gestaltet eine Grußkarte für die Stadtverwaltung zum Tag Russlands, schickt ihnen den Entwurf, darauf die Kontur einer Landkarte, aber, sagt sie, wie immer hat sie vergessen, die Krim hinzuzufügen. Nun, wie vergessen? Sie hoffte wohl, dass es niemand bemerkt. Wahrscheinlich. Aber natürlich wird die Kontur der Karte jetzt unter die Lupe genommen, damit diese kleinen Dinge unbedingt an den gigantischen Körper des Landes angeheftet werden. Alles ist doch im Grunde genau dasselbe. Alle Tode und zerstörten Städte nur, um diese winzigen Gebiete anzumalen. Und ich sage ihr nicht, warum machst du das? Warum nimmst du so einen Auftrag an? Ich weiß, was sie antworten wird. Sie hat eine Familie. Und ich schäme mich. Für mein Schweigen. Ich vermeide Streitigkeiten. Ich bin müde von all den Worten der Welt.
In München indes sind die zumeist russischsprachigen Besucher des Festivals mehr als glücklich über all die Worte zur Gegenwart des Krieges. Es geht um Austausch, lebendige Diskussionen, um kognitiven Sportsgeist, Irritationen, Aufklärung, Klarstellung.
Da poznu уже думать. Спрашивай давай.
Запись обрывается.
Aus Russland kommt das Stück Sascha, warum? Dieser Sascha, es ist die Kurzform von Alexander, hat erst Pädagogik studiert, dann Psychologie. Er wäre für den Beruf des Lehrers prädestiniert gewesen, nur dass man als Lehrer in Russland grundsätzlich nicht genug verdient, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Der anonym verbleibende Autor hat eine Interviewsituation inszeniert. Sascha wird gefragt, warum er sich für dieses und jenes entschieden und was er sich dabei gedacht habe.
Для себя и на будущее. Будущее – это категория А.
Er habe viel über die Zukunft nachgedacht, führt Sascha aus. Deshalb habe er sich für einen Beruf mit Perspektive entschieden. Die Zukunft sei Kategorie A. Die Zukunft sei die Nationalgarde. Oder besser präzisiert er, die Nationalgarde und ich. Das Stück folgt einem Mitläufer. Er will nicht auffallen, ist es gewohnt, keine Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Immer mit dem Strom schwimmen, ganz egal, wohin er einen treibt. Nicht fordern, nicht verweigern, nein, vorsichtig sein, wie alle anderen auch. So heißt es in dem Stück, hätten es schließlich alle vorgemacht, die Großväter und Mütter, die Tanten und Onkel, die Nachbarn.
Зачем ты ешь? Зачем ты спишь? Зачем думаешь? Зачем задаешь мне вопрос «Зачем?» Зачем я задаю себе вопрос «Зачем?»
Sascha Warum ist ein erhellendes Stück über die Triebfedern der russischen Gesellschaft. Der Held führt den Zuschauern vor Augen, warum es am Ende so leicht war, aus ihm einen Soldaten zu machen, obwohl er ohne Absicht an die Front gekommen ist. Da, wo keine Freiheit ist, wächst auch keine persönliche Entscheidungsmacht, kein Wagemut, keine Verantwortung. Auf die Frage, Sascha, wozu dienst du, hat er denn auch keine Antwort. Das Schweigen hält lange an. 5 Schauspieler stehen stumm auf der Bühne. In Russland wäre dieses Stück unmöglich. Der Autor, der sein Land nicht verlassen hat, lebt gefährlich. Für Stücke, die sich kritisch mit den Entwicklungen im Staate Putin auseinandersetzen, drohen nunmehr 6 Jahre Lagerhaft. Während Künstler für ihre Worte verhaftet werden, kommen Kriminelle aus der Haft frei, um im Krieg zu dienen. Angefangen hat dieser Krieg 2014 im Donbass. Die Gegend im Osten der Ukraine ist inzwischen unterteilt in 2 sogenannte Volksrepubliken, um die beiden Städte Luhansk und Donetsk. Grauzonen des Rechts und Grauzonen des Lebens überhaupt, sagt Anastasia Patlai.
Erstaunlicherweise ist ausgerechnet die Donetsker Volksrepublik eine blinde Zone, ein toter Winkel. Das ist ein Paradox. Es wird um sie gekämpft, aber die Menschen, die da leben, sind total unsichtbar. Sie werden von allen Seiten verfremdet. Für die Ukrainer sind sie Verräter oder Kollaborateure. Für die Russen sind sie auch total fremd. Und wir wissen überhaupt nicht, warum wir, nicht wir um Himmels Willen, aber so in etwa, wofür unsere Jungs da sterben. Es gibt ja diese starke Bescheidenheit und Demut im Umgang mit der Regierung. Die Mütter oder Frauen von Mobilisierten sagen in etwa, ja, ich weiß, was der Parteivorsitzende gesagt hat, aber bringen Sie meinen Mann aus diesem Krieg jetzt zurück. Der Donbass ist für beide Seiten ein blinder Fleck.
Бросается на зятя, начинает его энергично целовать.
Gleichsam Höhepunkt und Abschluss von Echo Lubimowka in München ist ein Stück, das genau diese Lücke füllt. Vitali Schensky aus Mariupol beteiligt sich mit dem Drama Anna, die Schwarzbrennerin und ihre ungezogenen Kinder. Ästhetische Beihilfe kommt von Brechts Mutter Courage und ihre Kinder. Der Rekurs auf den Klassiker glückt. Die Schwarzbrennerin Anna und ihre drei Kinder, Schwarz, Marila und Sema, werden in die Donetsker Volksrepublik versetzt, wo der Krieg 2014 angefangen hat. Die ukrainische Regierung kämpft dort gegen die von Moskau unterstützten Separatisten. Zu dieser Zeit hebt auch die Handlung des Stücks an. Die Regie hat Anastasia Patlay übernommen. Gesprochen wird im von Kraftausdrücken durchsetzten Slang des Donbass. Abwechselnd Deutsch und Russisch. Beeindruckend gelingt es Vitali Schensky, die Situation immer weiter hochzuschaukeln. Ganz beiläufig werden seine Helden ohne großes Zutun von einer Eskalationsspirale erfasst. Absurde Überzeugungen, Lokalkolorit, Geplänkel und die politischen Träume einiger weniger brauen sich zu einer explosiven Mischung zusammen. Anna muss immer mehr um ihre Kinder kämpfen. Ihren jüngsten Sohn Sema will sie in einer Chinatasche vor der Rekrutierung als Soldat verstecken. Sie steht im Zimmer der Oma, die Stalin noch immer heiß verehrt und gerne penibel definiert, wer eine Nutte ist. Zwei Eckpfeiler der Kultur im Donbass.
Ist Andriuscha gekommen?
Nein, Omi, alles ist wie immer.
Ich dachte, er wäre gekommen. Das ist Andriuschas Tasche. Er kommt sie holen.
Er kommt nicht.
Er kommt. Da ist seine Ware drin.
Da ist gar nichts drin, nur Müll reingestopft.
Nein, kein Müll.
Mein Gott, hier, guck, Lisaweta Alexandrovna. Sie schüttet Kleinkram und Kartons aus der Tasche. Da ist nichts drin, keine Ware. Omi hält die Hände vor die Augen. Na, so eine bist du mir also. Ganz schön hinterfotzig. Willst du also nicht hingucken?
Da wozu hingucken? Ich weiß, er hat seine Ware da drin.
Echo Lubimowka in München ist ein voller Erfolg. Es geht nicht um die Suche nach neuen ästhetischen Formen, sondern vielmehr nach performativen Praktiken, die den Krieg einem jeden auf den Leib schnüren, jede melodramatische Wahrnehmungsweise untergraben. Es geht um Stimmen im öffentlichen Raum, um unser Schweigen und ums Zuhören. Um einen gemeinsamen Moment des sich vor Augen führens der Katastrophe des Krieges.
Es ist ein Raum der Freiheit des Wortes. Ein Ort, an dem wir endlich offen unsere Antikriegshaltung zum Ausdruck bringen können.
Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD-Audiothek.